Noten und Schlüssel. Konzerteinführungen aus Graf Meck, die Ohren öffnen. Heute mit Frederik Hansen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Podcast der Sommerkonzerte in Grafenegg 2021. Das Programm vom 26. Juni trägt den verführerischen Titel »Mythen und Blüten« und bietet Werke von Charles Ives, Bob Minzer, Duke Ellington und Arturo Marquez. Es spielt das Arcis-Saxophon-Quartett, John Axelrod dirigiert das Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Ja, ich möchte Sie beglückwünschen, dass Sie sich dieses wirklich außergewöhnliche Programm ausgesucht haben, und ich glaube, sagen zu können, Sie werden es nicht bereuen. Denn es gibt großartige Musik zu entdecken, sowohl aus den USA wie auch aus Mittelamerika. John Axelrod hat ein Programm zusammengestellt, das uns die Ohren öffnen will für die Vielfalt der Musik, die jenseits des Atlantiks existiert. Ganz berühmte Namen klammert er bewusst aus, George Gershwin beispielsweise oder Leonard Bernstein, um uns stattdessen kaum bekannte Werke vorzustellen. Ja, ich arbeite nun seit fast 30 Jahren als Musikkritiker und ich kann sagen, auch für mich waren 3 der 4 Werke dieses Programms ganz neu. Und so wurde die Vorbereitung auf diesen Podcast für mich zu einer aufregenden akustischen Entdeckungsreise. Und nun hoffe ich, dass ich meine Begeisterung für die Stücke an Sie weitergeben kann. Wir starten mit Charles Ives und seinen Variations on America. Charles Ives wurde 1874 geboren und er war, so sieht man es heute, der erste bedeutende Symphoniker der USA. Zu seinen Lebzeiten allerdings kannten ihn die wenigsten seiner Landsleute. Ives selber hatte sich nämlich nach dem Kompositionsstudium in Yale entschieden, einen Beruf als Versicherungsvertreter anzunehmen, um seine Familie ernähren zu können. Später wurde er als Unternehmer mit eigener Versicherungsagentur sogar recht wohlhabend. Er machte seine mutigen musikalischen Experimente also in seiner Freizeit und behielt sie dann auch weitgehend für sich, denn er ahnte, dass er die sehr konservative Klassikszene seines Landes mit diesen Werken vor den Kopf stoßen würde. An die Musik herangeführt hatte ihn sein Vater, ein Militärkapellmeister, der auch sehr experimentierfreudig war. Und der junge Charles zeigte großes Talent. Mit 15 Jahren schon konnte er eine Stelle als Organist antreten in seiner Heimatstadt Danbury im US-Bundesstaat Connecticut. 2 Jahre später, 1891, entstand dann hier auch der Zyklus Variations on America, damals noch für Orgel. Und Charles Ives war natürlich auch derjenige, der das Stück uraufgeführt hat in seiner Kirche. Das musikalische Thema dieser Variation dürfte Ihnen bekannt vorkommen, nämlich als Nationalhymne Großbritanniens, also heute God Save the Queen. Die Melodie stammt aus dem 18. Jahrhundert und hat eine wirklich erstaunliche Karriere hinter sich gebracht, wurde immer und immer wieder mit neuen Texten unterlegt und diente im Laufe der Zeit 9 verschiedenen Ländern als Nationalhymne, darunter ja auch dem Deutschen Kaiserreich, von 1871 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918. Die USA wiederum hatten bis 1931 gar keine eigene Nationalhymne und zu offiziellen Anlässen wurden deswegen patriotische Lieder gespielt, wie zum Beispiel dieses America oder auch bekannt unter dem Titel My Country, It Is of Thee I Sing. Und worüber wird natürlich gesungen, dass die Vereinigten Staaten das süße Land der Freiheit sind. Die Variationen, die der junge Charles Ives, also 1891, komponiert hat, sind allerdings keine staatstragende Sache, sondern ein echter Spaß. Ein wilder Ritt durch die musikalischen Formen, vom Choral bis zur Marschmusik. Und eine Variation hat sogar die Form eines Flamencos. Das Orchesterarrangement dieses Orgelwerks stammt von William Schumann, und er hat es geschafft, das humoristische Element sogar noch weiter auf die Spitze zu treiben mit vielen wirklich sehr witzigen musikalischen Klangeffekten, wie Sie dann hören werden. Hier zum Beispiel lässt Ives die Melodie zuerst im Stile von Georg Friedrich Händel, also ganz barock, erklingen und gleich im Anschluss dann wie ein französisches Ballett des 19. Jahrhunderts. In einem Zwischenspiel kommt dann auch jene Kompositionstechnik vor, die Charles Ives später berühmt-berüchtigt machen sollte. Die Bitonalität. Dabei werden zwei unterschiedliche Tonarten übereinander gelegt. Ives selber hatte da ein Schlüsselerlebnis, und zwar befand er sich auf einem öffentlichen Platz. Und aus zwei verschiedenen Richtungen kamen zwei Kapellen anmarschiert, die jeweils ihre eigenen Songs spielten. Und diese beiden überlagerten sich im Ohr von Charles Ives, der in der Mitte stand, und das fand er absolut faszinierend. Damit hat er später viel experimentiert. Für klassisch geschulte Ohren allerdings hat das auch einen ziemlich scharfen, dissonanten Effekt. Dieser Ausbruch aus dem traditionellen Tonsatz dauert in den Variations on America allerdings nur wenige Sekunden. Danach tut der Komponist einfach so, als wenn gar nichts gewesen wäre. Bei der zweiten Aufführung des Werkes, die 1892 wiederum in einer Kirche stattfand, bat Vater Ives seinen Sohn allerdings, diese bitonale Passage lieber nicht zu spielen. Sein Argument: Zum einen würden die älteren Damen dadurch erschreckt werden und zum anderen würden die Jungs anfangen zu lachen und das würde doch zu viel Unruhe in die Veranstaltung bringen. Ja, die Variations on America zeugen von einem unglaublichen Talent des damals kaum 18-jährigen Charles Ives. Und gleichzeitig schafft er es hier auch, die USA musikalisch zu porträtieren. Denn diese musikalische Gesellschaft Amerikas, das ist ja eine, die aus den verschiedensten Strömungen besteht. Denn als Einwanderungsland kamen wahnsinnig viele verschiedene Nationalitäten hier zusammen. Jeder brachte seine eigene kulturelle Prägung aus der Heimat mit. Und während all diese Menschen versuchten, so nebeneinander zu leben, dass sie sich genug Freiheit lassen, haben sie sich natürlich auch gegenseitig inspiriert. Und so entwickelte sich Neues in diesem Schmelztiegel der Kulturen. Davon erzählt auch das zweite Werk des Programms, Bob Minzers Rhythm of the Americas. Der Plural bei Americas ist dabei ganz bewusst gewählt, denn Minzer lenkt hier nicht nur den Blick auf die USA, seine Heimat, sondern eben auch nach Mittel- und Südamerika. Bob Minzer ist ein Jazzer, 1953 geboren im US-Bundesstaat New York, und er hat viele Talente. Schon als Kind lernte er das Klavierspielen nur nach dem Gehör. Später hatte er Unterricht in Gitarre, in Schlagzeug und Klarinette. Zum Profi allerdings wurde er dann mit dem Saxophon. Er tourte mit vielen bekannten Bands um die Welt, ist auf über 1000 Platten- und CD-Aufnahmen zu hören und begann bald auch eigene Arrangements zu schreiben und später eigene Kompositionen. Seit 2016 ist er in Deutschland Leiter der WDR Big Band in Köln. Rhythm of the Americas entstand 2001 und Bob Minzer hat dieses Konzert seinem Instrument gewidmet. Gleich vier Saxophone sind hier die Solisten. In Grafeneck hören Sie das Arzis-Quartett aus München. Adolf Sax, der Erfinder des Saxophons, hatte sich das Instrument 1846 patentieren lassen und dachte eigentlich an die Verwendung im klassischen Symphonieorchester. Und tatsächlich waren auch viele französische Komponisten begeistert von dem Instrument, haben es aufgenommen in ihre Opernwerke, Jules Massenet zum Beispiel, oder auch in Instrumentalmusik wie Hector Berlioz. Aber bald wurden auch Militärkapellen aufmerksam und wussten dieses Instrument mit dem durchdringenden Klang sehr zu schätzen. Eine weitere Karriere machte das Saxophon dann schließlich in Amerika. Es wurde zum Symbolinstrument des Jazz. Bob Minzer verknüpft all diese vielfältigen Entwicklungslinien in seinem Werk. Es besteht aus vier Sätzen. Der erste ist Convergence of French and English überschrieben. Und hier geht es also darum, wie englische und französische Einflüsse die amerikanischen Komponisten geprägt haben. Der Satz beginnt mit einer prächtigen Eröffnungsfanfare. Später stehen dann zwei Melodien im Mittelpunkt, die zu dem Genre gehören, das man im Englischen Light Music nennt. Leichte Musik. Hübsche, heitere Melodien sind das. Im zweiten Satz kommt dann Karibik-Feeling auf. Dieser Satz bietet aber auch eine Passage, in der die vier Solisten über mehrere Minuten lang gemeinsam improvisieren, so wie bei einer Jam-Session. Da wird es dann auch schon mal ziemlich heiß. Im dritten Satz, den Bob Minzer mit Jazzical überschreibt, ist die Atmosphäre melancholisch. Über bittersüßen Streicherakkorden spielen die Solisten nacheinander ihre Soli. Jeder kann ein trauriges Lied ohne Worte singen. Im virtuosen Finale schließlich, das Bob Minzer Confluences nennt, also Zusammenfluss, vereinen sich noch einmal alle Strömungen miteinander, aber nicht auf trocken akademische Weise, sondern ganz sinnlich, phrasenweise sogar angetrieben von einem explosiven Samba-Rhythmus. Jahrzehntelang hat Duke Ellington sein Projekt Black, Brown and Beige beschäftigt. Erste Skizzen gehen bereits auf das Jahr 1930 zurück. 12 Jahre später allerdings hat er dann erst die Partitur fertiggestellt, die er wiederum bis zur ersten Schallplattenaufnahme des Stücks 1958 mehrfach radikal umgearbeitet hat. Ellingtons Anspruch war groß an dieses Werk, denn er wollte nicht weniger erzählen als die Geschichte der Afroamerikaner von der Sklaverei bis zur Gegenwart. Er selbst bezeichnete das Projekt als, ich zitiere, A tone parallel to the history of the American Negro. Das lässt sich im Deutschen nur schwer in Worte fassen, also abgesehen mal davon, dass wir das N-Wort natürlich überhaupt nicht mehr benutzen, aber auch die direkte Übersetzung, eine tönende Parallele zur Geschichte der Afroamerikaner, klingt irgendwie ungelenk. Was gemeint ist, ist eben zu zeigen, auf musikalische Art und Weise, wie die Schwarzen in Amerika einen Emanzipationsprozess durchgemacht haben, wie sie sich von den ehemaligen Sklaven entwickelt haben zu freien Bürgern. Ein Kampf, der, wie wir wissen, bis heute andauert. Ellington verarbeitet also sogenannte Work-Songs, jene Lieder, die von den Schwarzen bei der harten Arbeit auf den Baumwollfeldern gesungen wurden. Es kommt natürlich auch Gospelgesang vor, jene ganz eigene Form des kirchlichen Gesangs, die sich in den schwarzen Gemeinden entwickelt hat. Am Schlusspunkt der Entwicklung aber stehen Blues und Jazz, Swing und Big Band Sound. Das, was eben Duke Ellington noch mit seinem Orchester gemacht hat. Schwarze Musikerinnen und Musiker prägten die Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten in dieser Zeit. Und die Big Band Musik war Zeichen ihrer kreativen Kraft und ihres Selbstbewusstseins. Deswegen hatte Duke Ellington den Ort der Uraufführung 1943 auch ganz bewusst gewählt, die New Yorker Carnegie Hall, jenen Musentempel der klassischen Musik in der 57. Straße in Manhattan, wo sonst die weiße Oberschicht ziemlich unter sich blieb. Als Ellingtons erste Sinfonie war Black, Brown and Beige im Vorfeld beworben worden. Ein Marketingfehler, denn dadurch wurden bei den Kritikern ganz falsche Erwartungen geweckt. Entsprechend zwiespältig fielen die Rezensionen dann auch aus. Das Publikum im Saal war zwar sehr begeistert, doch Ellington ließ sich von den Reaktionen der Fachleute entmutigen. Er strich die Partitur für folgende Aufführung radikal zusammen. Von 45 Minuten wurde sie immer kürzer, bis sie schließlich nur noch 18 Minuten dauerte. Diese Version diente Ende der 1960er Jahre dann auch als Vorlage für die Orchesterfassung, die in diesem Konzert erklingt. Maurice Perez, ein Dirigent, der sich gleichermaßen für Klassik wie für Jazz begeisterte, hatte 1965 bei einem Kulturfestival im Weißen Haus Duke Ellington kennengelernt. Perez schlug dem Bandleader vor, Black, Brown and Beige für eine symphonische Besetzung zu arrangieren. Und der willigte tatsächlich ein, arbeitete dann sogar eng mit dem Dirigenten zusammen bei dieser Fassung. Entstanden ist dabei natürlich keine symphonische Dichtung im Stile von Richard Strauss, sondern es blieb das erhalten, was die Komposition ausmacht, großartige Big Band Musik, jetzt mit zusätzlicher Streicherunterstützung. Und trotzdem muss man sagen, es sind die Blechbläser, die hier am meisten Spaß haben. Und das klingt dann so. Wynton Marsalis, der großartige Jazz-Trompeter und Bandleader, hat über Black, Brown and Beige gesagt, dieses Werk steht einzigartig da in der Geschichte des Jazz, denn es zeigt ja nicht nur ein Mosaik afroamerikanischer Stile, sondern aller Musikstile Amerikas. Neben dem Big Band-Sound kann man allerdings oft auch atmosphärisch erinnert werden an die Filmmusik der 40er Jahre. Das klingt dann so. Im abschließenden Abschnitt Beige herrscht dann aber echte Ballroom-Stimmung, eine Atmosphäre ausgelassener Heiterkeit, wie man das auch von den Kompositionen von George Gershwin kennt. Das letzte Stück des heutigen Programms stammt von Arturo Marquez und trägt den Namen Danzón Número 2. Das ist ein echter Rausschmeißer, ein Werk, das jede Fußspitze im Saal zum Mitwippen bringt und den anschließenden Jubel des Publikums geradezu herausfordert. Arturo Marquez, 1950 in Mexiko geboren, verdankt seinen Ruhm zum großen Teil dem Dirigenten Gustavo Dudamel. Der nämlich spielte 2007 bei einer umjubelten Tournee mit dem venezolanischen Simón Bolívar Jugendorchester den Danzón in den bedeutendsten Konzerthallen von Europa und in den USA. Wenn die jungen Musikerinnen und Musiker jeweils am Ende ihrer Auftritte unter ihren Stühlen bunte Trainingsjacken in den Nationalfarben Blau, Rot und Weiß hervorholten, dann wurde das Konzert zur Fiesta und das Publikum konnte gar nicht genug bekommen von den lateinamerikanischen Rhythmen. Begonnen hat allerdings Arturo Marquez eher als Avantgarde-Komponist. Er studierte in Mexico City in Paris und am California Institute of the Arts und schrieb zunächst Werke, zum Beispiel für Harfe, Schlagwerk und Tonband. Anfang der 1990er Jahre aber bekam er dann einen Kompositionsauftrag der Universität von Mexico City und er entschied, diesmal wollte er traditionelle Tanzmusik seines Landes in einem Orchesterstück verarbeiten. Diese Tanzmusik kannte er seit frühester Kindheit, denn sein Vater spielte in einer Mariachi-Kapelle. Das ist die mexikanische Variante der Tanzkapelle. Arturo Marquez reiste damals auch in die Hafenstadt Veracruz, denn dort war der Danzón zuerst angekommen, aus Kuba nämlich, zusammen mit den Händlern. Der Danzón hat als Vorfahr die Habanera, die kennen Sie sicher aus Georges Bizets Carmen, und er ist außerdem ein Bruder des argentinischen Tangos. Von Veracruz gelangte er bald nach Mexico City und wurde dort äußerst beliebt in den Salons und Tanzlokalen. Der Beginn von Arturo Marquez' Danzón Número 2 allerdings lässt sich auch als musikalische Übersetzung der Liebesgeschichte seiner eigenen Eltern lesen. Herr Marquez Senior hatte nämlich seine Angebeteten einst Serenaden unterm Balkon gesungen. Und auch bei dem einleitenden Klarinetten-Solo dieser Komposition kann man sich die nächtliche Situation vorstellen. Auf das Werben des jungen Mannes antwortet bald eine Oboe. Die beiden Stimmen vereinen sich und es kommt zu einem wunderbaren Liebesduett. Sehr schön hört man hier übrigens auch ein ganz typisch südamerikanisches Instrument namens Güiro, auch als Rhythmusgurke bekannt, was natürlich von seiner Form her rührt. Das 30 bis 40 cm lange Instrument hat eine geriffelte Oberfläche, über die der Spieler mit so einem Stäbchen reibt und dadurch entsteht ein charakteristisches Ratschegeräusch. Hören Sie mal hier. So ein zarter, gefühlvoller Beginn ist typisch für die klassischen Danzones, die sich dann nach und nach in ihrer rhythmischen Begeisterung steigern. Arturo Marquez gestaltet sein 10-minütiges Stück noch raffinierter, nämlich mit 3 kontrastierenden Themen, die er immer wieder neu kombiniert. Auf den gefühlvollen Beginn folgt eine erste belebte Passage, dann führt er die Atmosphäre wieder zurück. Es gibt eine längere, ruhige Ebene, von der er dann aufbricht zum Finale, um über mehrere Phasen mit Spannungsaufbau und Entspannung dem fulminanten Ende entgegenzustreben. Das ist Musik, die wirklich sofort in die Beine geht. Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte Sie mit meiner Begeisterung für dieses außergewöhnliche Programm anstecken und wünsche Ihnen jetzt einen inspirierenden Abend bei den Sommerkonzerten in Grafeneck. Zum Abschluss hören wir noch die letzten Takte aus der Danzón Número 2.
Musik ist ansteckend, das Coronavirus leider auch. Bitte halten Sie bei Ihrem Konzertbesuch Abstand und machen Sie sich mit den Verhaltensregeln vertraut. Alle Informationen rund um Ihren Aufenthalt in Grafeneck finden Sie auf unserer Website grafeneck.com. Das Team der Grafeneck Kulturbetriebsgesellschaft wünscht Ihnen ein schönes Konzert.